2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Nico Schläger kotzt und händelt die Chance, weil er mit dem 5. zum Tor die
Moin, es ist Dienstag, der 26.10.2021, ja etwas über eine Stunde heute nach 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört das Vor dem Spielgespräch zum Auswärtsspiel bei Werder Bremen am kommenden Samstag. Ja, ich habe mir heute Abend den Pressechef und Interimskommunikationsdirektor Christoph Pieper eingeladen. Die meisten von euch kennen ihn sicherlich noch aus St. Pauli-Zeiten und die, die ihn noch nicht kennen, werden ihn jetzt kennenlernen. Moin Christoph.
Moin, hallo.
Christoph. Du warst ja sogar schon zweimal bei uns in der Monatssendung in den letzten Jahren, aber ja, also viele werden dich kennen, aber vielleicht auch einige nicht, deswegen auch hier bei dir vorab die obligatorischen drei Fragen. Wer bist du? Was machst du so in deinem Leben? Und warum Werder Bremen und nicht mehr St. Pauli?
Wer bin ich? Also ich heiße Christoph Pieper, ich bin 48 Jahre alt, werde bald 49, lebe seit 10 Jahren in Hamburg, was nicht nur mit St. Pauli zu tun hatte, sondern mit meiner Familie, weil da nämlich unser erster Sohn geboren worden ist. Mittlerweile haben wir 2 davon. Die sind auch sozusagen der Mittelpunkt für alles, wenn ich nicht mit dem Job unterwegs bin. Ich verbringe sehr viel Zeit und sehr gerne sehr viel Zeit mit den Kindern, gerade wenn sie auch fußballerisch aktiv sind beim FC Alsterbrüder am Walter-Wächter-Platz. Nicht, dass das unser zweites Zuhause geworden ist, aber da ist halt irgendwie, verbringen wir viel Zeit in unserer Freizeit. Außerdem bin ich seit einiger Zeit aufgrund gesundheitlicher Umstände in den Sport zurückgezwungen worden und laufe mit großer Leidenschaft und habe mit dem Kollegen Jörn Kreuzer, der auch im St. Pauli-Umfeld kein Unbekannter ist, einen wackeren Laufkameraden, mit dem wir da irgendwie hier Hamburgs Straßen unsicher machen. Und die Frage, warum Werder und nicht mehr St. Pauli? Ja, es ist vielleicht so, ich war 8 Jahre lang beim FC St. Pauli und hatte eine wirklich sehr schöne, sehr lehrreiche und total intensive Zeit. Und es gibt, zumindest ist das mein Empfinden im Berufsleben, immer mal so Phasen, wo man offener und wo man weniger offen für mögliche Berufswechsel, Jobalternativen ist. Und Werder kam da irgendwie zur richtigen Zeit, mit den richtigen Fragen, mit dem richtigen Angebot, mit einer wirklich sehr reizvollen Aufgabe in der Bundesligamannschaft, sehr nah am damaligen Cheftrainer zu arbeiten, sehr nah am Geschäftsführer Fußball zu arbeiten und da nochmal sozusagen das Fußballbusiness auch bei einem sehr renommierten, sehr großen, sehr traditionsreichen Verein zu erleben, der so ein bisschen so zwischen meinen bisherigen Stationen anzusiedeln ist, also so zwischen Schalke 04 und St. Pauli. Ich würde eher sagen, ein bisschen näher an St. Pauli als an Schalke. Und ja, das war der Grund, warum ich da hingegangen bin und dann nach 8 Jahren bei St. Pauli aufgehört habe zu arbeiten.
Genau, schön, dass du es nochmal erwähnt hast. Bei Schalke warst du ja vor St. Pauli und man sieht da ja schon einen Trend bei dir, dass es dich eher zu Traditionsvereinen zieht wohl.
Also, was mich ehrlicherweise so ein bisschen trifft, ist der Trend, dass alle drei Vereine mittlerweile Zweitliga spielen. Ich weiß nicht, ob das was mit mir zu tun hat, aber es ist irgendwie, da ist der Trend nicht mein Friend.
Sozusagen. Okay, ja. Das kann auch schnell wieder umschlagen, das wissen wir alle, wie das funktioniert. Und ja. Okay, Christoph, bevor wir beide weitermachen, unterbreche ich mal kurz für den Werbeblock, Klingelingeling, sagen wir immer gerne. Ja, ich trinke hier gerade ein alkoholfreies Roadrunner, ein Stout ohne Alkohol, aber mit ganz viel Koffein, weil ich heute schon seit 6 Uhr arbeite und ein bisschen einen kleinen Push brauche. Was ich euch aber eigentlich empfehlen möchte, ist der frische Traum, der ist gerade ganz frisch bei Kiel wieder eingetroffen. Das ist ein Gemeinschaftsbier mit dem Riedenburger Brauhaus und das Besondere dabei ist, dass da halt frischer Bio-Kalister-Hopfen beim Biohof Eckert geerntet wird und das wird dann direkt ins Sudhaus gebracht und ganz frisch ja zu einem Pale Ale verbraut und das würde ich euch gerne ans Herz legen, weil das ganz leckeres Bier ist und frisch, frischer Traum. Es ist wirklich sehr frisch und passt super gut zu Grünkohl. Ich spreche da aus Erfahrung. Gibt es immer nur im Herbst und ja, gibt es auch noch die nächsten Wochen. Könnt ihr mal vorbeigucken bei kirwida.bier im Online-Shop. Bier mit Doppel-E wie im Englischen geschrieben und ja, denkt immer dran, Alkohol ganz bewusst zu genießen. Ende des Werbeblocks. Wir kommen wieder zu Christoph. Meine erste Frage an dich wäre, du hast zum 1.10. kommissarisch die Position des Kommunikationsdirektoren bei Werder übernommen, nachdem bekannt wurde, dass Michael Rudolph zum 1. FC Köln wechselt. Wieso ist das denn eigentlich interimsweise? Also es wurde ja schon kommuniziert, dass du das zum 1.1. sowieso übernimmst. Jetzt bist du aber erstmal kommissarisch eingesetzt, richtig?
Genau, das ist jetzt erstmal eine Lösung, die wir gefunden haben, weil Michael ja noch formal im Amt ist sozusagen. Also er ist bislang freigestellt und ist bis zum 31.12. quasi noch im Amt. Und da wollten wir dann quasi das jetzt erst kommissarisch machen und dann hinterher zum 1.1. das dann fest. Aber
okay.
Also das ist alles festgezurrt, da passiert auch nichts.
Das sind eher so Nuancen, würde ich sagen. Das sind eher so Nuancen im Wording jetzt wahrscheinlich so. Ne?
Ja, ganz genau.
Okay, verstehe. Gut, bisher warst du ja PR-Verantwortlicher bei Werder die letzten beiden Jahre. Ja, was sind denn da so die Aufgaben bei dir bei Werder Bremen?
Also das war in erster Linie alles rund um das Thema Fußball. Ich habe dann ein Team von, also wir sind zu viert, noch drei weiteren Kolleginnen und Kollegen. Wir haben uns quasi um Profifußball, Leistungszentrum und die Bundesliga-Frauenmannschaft gekümmert in der Berichterstattung. Und das sind natürlich alle Facetten, die das mit sich bringt, also von klassischer Medienarbeit, Medienanfragen und so weiter und so fort. Bis hin zu, ja, ich will nicht sagen, eine 1:1-Betreuung von Florian Kohfeldt in der Zeit oder von Frank Baumann oder Clemens Fritz. Also enge Abstimmung in allen Kommunikationsfragen rund um die Mannschaft. Ein Kollege übernimmt alle Termine, die die Profis machen, von Marketing, Vertriebsthemen, über Medienanfragen. Bis hin zu nächster Woche haben wir so ein Weihnachtsshooting mit denen und so. Also er organisiert und koordiniert alle Themen darum. Und alles, was es sonst noch an Medienserviceleistungen halt gibt, die man machen kann. Wie zum Beispiel Akkreditierung oder halt klassische Medienanfragen. Das war sozusagen das Kerngebiet. Darüber hinaus war ich noch für die Geschäftsleitung bei uns Ansprechpartner. Genauso wie für Marco Bode, der ja jetzt bis vor einiger Zeit der Vorsitzende des Aufsichtsrats war. Das war aber eine Aufgabe, die ich mir mit Michael Rudolph geteilt habe, weil der quasi die gesamte restliche Kommunikation abseits des Fußballs zu verantworten hatte.
Okay, verstehe. Ich würde da auch direkt nochmal die Folge von Millanton von der Monatssendung mal mit verlinken, wo du auch nochmal einen guten Einblick bei St. Pauli in die Medienarbeit gibst. Ich denke mal, das wird sich nicht so großartig unterscheiden, oder?
Also grundsätzlich ist es so, dass die Medienarbeit in den beiden Vereinen oder in Vereinen grundsätzlich, die ist schon ähnlich, gar keine Frage. Ne? Also das ist schon ein Saisongeschäft mit allen Höhen und Tiefen, mit den Trainerdiskussionen, mit Zugängen, Abgängen und all den Dingen, die sich sozusagen saisonal immer wiederkehrend ergeben. Es gibt dann aber natürlich schon Unterschiede mit Blick auf die Medienlandschaft, das muss man ehrlicherweise sagen, auch wenn jetzt sozusagen in Bremen, ähnlich wie in Hamburg, mit drei Tageszeitungen, die vor Ort sind, ergeben sich doch so in Nuancen andere Dinge, weil zum Beispiel mit Radio Bremen eine ARD-Station direkt am Ort ist. Und das ist ein bisschen anders als beim NDR, weil Radio Bremen berichtet dann halt über Werder Bremen. Und das ist in Bremen sowieso so ein bisschen das Ding. Man hat das Gefühl, die Stadt ist Werder und Werder ist die Stadt. Und Werder hat halt einen extrem hohen Stellenwert, nicht nur bei den Fußballfans, sondern auch medial. So hat es, als ich da angefangen habe, gab es noch zwei Portale, einmal vom Weserkurier und einmal von der Sieger Kreiszeitung, die Deichstube und WK Flutlicht, die waren vor ein paar Jahren mit einer gleichen Idee zur gleichen Zeit mehr oder weniger an den Start gegangen und haben Portale geschaffen, die alles über Werder berichtet haben, was es gab. Und das hat natürlich einen immensen Druck auch in den Redaktionen ausgelöst, weil man musste die Nachricht zuerst haben und so weiter und so fort. Es ging um Klickzahlen und so weiter und so weiter. Das hat sich jetzt ein bisschen reguliert, weil die Redaktionen zusammengelegt worden sind und jetzt unter Deichstube sozusagen als großes Portal da firmieren. Und das unterscheidet sich so ein bisschen zu der Arbeit in Hamburg. Und man muss da auch der Wahrheit die Ehre geben, dass Werder als Verein, der über 4 Jahrzehnte sehr erfolgreich in der Bundesliga gespielt hat, eine größere überregionale Strahlkraft hat als St. Pauli und dementsprechend auch mehr einfach überregionale Themen oder überregionale Medien auf den Verein aufmerksam geworden sind.
Ich denke mal, auch in Hamburg verteilt sich das natürlich, weil es 2 Vereine im Profibereich gibt.
Absolut.
Und absolut. Bei Werder ist da wirklich der Fokus voll auf diesen Verein und die Stadt ist auch ein bisschen kleiner und ich kann mir das sehr gut vorstellen, wie das dann so ungefähr sein wird. Ne?
Genau.
Wir haben es gerade schon mal angesprochen, also du bist jetzt interimsweise Kommunikationsdirektor bei Werder Bremen. Was ändert sich denn da jetzt maßgeblich bei dir in deinem Status? Hast du mehr Verantwortung, hast du mehr Mitarbeitende? Wie macht sich das aus?
Ja, alles schon richtig beantwortet. Also es ist so, dass ich jetzt quasi für die gesamte Kommunikation im Verein verantwortlich bin. Also neben dem Bereich Sport kommt dann, ich sage jetzt mal, der Bereich digitales Content, also Clubmedien, Themen kommen dazu, Unternehmenskommunikation, interne Kommunikation und so weiter und so fort. Es ist eine größere Personalverantwortung. Zu der Direktion Kommunikation zählt auch unser Callcenter. Wir sind dann halt um und bei so, ich sage jetzt mal, 15 Personen, die ich da quasi als Führungskraft zu lenken und zu leiten habe. Und das ist natürlich dann schon ja eine deutlich größere Verantwortung und auch ein relevanter und wichtiger Aspekt, der jetzt sozusagen auch auf dem Bereich Personalführung dann halt liegt, den ich vorher halt mit 3 Leuten, mit denen ich zusammenarbeiten musste, zwar nicht vernachlässigen konnte, aber da war der Anteil sicherlich geringer in den tagesgeschäftlichen.
Ja, okay. Wenn du sagst Callcenter, dann meint das wahrscheinlich das Ticketing, oder?
Nee, wir haben wirklich ein Callcenter, ne? Also wo Leute anrufen, die fragen, ob Claudio Pizarro die Braut zum Altar führen kann, wo man Tickets kaufen kann, wo der Junge denn sich jetzt anmelden kann, damit er in 20 Jahren als Profi im Stadion auflaufen kann und so weiter und so fort. Also es ist ein ganz klassisches Callcenter, wo man okay, tatsächlich alles, was einem auf der Seele liegt, abfragen kann.
Klingt ja auch so ein bisschen wie ein, weiß ich nicht, Kummerkasten, auch ein bisschen in bestimmten Zeiten wahrscheinlich, ne?
Ja, absolut, absolut. Also das war jetzt auch gerade in Corona-Zeiten, wo sich viele Dinge ja quasi vom persönlichen Gespräch am Schalter mehr und mehr online verlagert haben, haben die teilweise sicherlich auch der einen oder anderen Anruferin dann so eine Anleitung gegeben, wie komme ich denn da jetzt hin und wie kann ich das denn erklären und so.
Ja, gar keine Frage. Okay. Gut, okay. Das hat das ganz gut erklärt, was du da sozusagen quasi vor dir hast oder jetzt auch schon machst. Wird es denn für dich einen Nachfolger, eine Nachfolgerin geben für den PR-Bereich, für den Pressebereich? Oder?
Ja, da sind wir gerade dabei. Also das ist das ist gerade so ein bisschen die Herausforderung, vor der ich stehe. Also ich bin quasi gefragt und beauftragt, da mein Tätigkeitsfeld abzustecken und zu sagen, okay, Schwerpunkt eher im Sport oder Schwerpunkt eher in der Unternehmenskommunikation und für den Bereich, für den ich mich dann entscheide oder eben für den anderen, würde dann noch jemand gesucht werden und so weiter und so fort. Und in dem Prozess stecken wir jetzt gerade. Also ich möchte ganz gerne beides machen, sowohl in dem einen wie in dem anderen Bereich da schon irgendwie meine Finger mit drin haben, brauche aber eigentlich noch jemanden, der einer gewissen Seniorität dazu kommt und da unterstützen kann. Und da sind wir jetzt quasi auf der Suche und haben wir schon das ein oder andere Gespräch geführt. Ich hoffe, dass wir da kurzfristig auch jemanden gewinnen können.
Sind das dann eher so Quereinsteiger, die schon natürlich im PR-Bereich arbeiten? Müssen die vom anderen Fußballprofiverein kommen? Oder was muss man da so mitbringen, wenn man sowas machen will?
Also am Ende kommt es halt ganz drauf an. In der Position wäre es mir natürlich wichtig, jemanden zu finden, der mir zum einen redaktionell Sachen wegarbeiten kann, weil wir einfach auch Dinge erledigen müssen, oder die aber auch eine gewisse Seniorität mitbringt und eine gewisse Erfahrung im Umgang mit Unternehmenskommunikationsthemen, mit politischen Themen am Standort Bremen. Der oder die am besten auch schon unsere Geschäftsleitung kennt, wo man so ein bisschen weiß, okay, die kann man auch alleine mal oder den kann man auch alleine mal auf die Leute loslassen und kann da irgendwie darauf vertrauen, dass das irgendwie alles funktioniert. Und dann kann es Sinn machen, dass es vielleicht jemand aus einem anderen Club ist. Es kann aber auch Sinn machen, vielleicht jemanden aus dem Bereich Medien zu holen. Es kann aber auch Sinn machen, vielleicht jemanden aus dem politischen Bereich zu holen mit einem guten Netzwerk in die Stadt hinein. Genau, an der Stelle stehen wir jetzt gerade und sind dann dabei, Leute auszusuchen.
Okay, klingt nach einem spannenden Prozess auf jeden Fall. Kommen wir doch mal nochmal wieder ein bisschen zu St. Pauli zurück, weil du ja auch so lange Zeit da warst. Du warst 6 Jahre Leiter Medien, bevor du zu Bremen gegangen bist. Sag doch mal dein schönstes sportliches Erlebnis mit St. Pauli, woran du dich erinnerst, was dir am meisten gebracht hat.
Das schönste sportliche Erlebnis, ja, das ist echt ganz schwierig. Manchmal sind das so Momente irgendwie, an die ich mich erinnere. Ein Tor gegen Frankfurt, ich glaube, es war ein Montagsspiel. Finn Bartels, Max Kruse, irgendwie super Konter nach einer Ecke. Also solche Momente gibt es, oder ein Spiel gegen 1860, wo Max Kruse, ich glaube, der liegt zu St. Pauli 0-2 zurück und gewinnt am Ende 4-2. Max Kruse macht so ein Wahnsinnstor über 50 Meter und so weiter und so fort. Also solche Momente bleiben oder sind mir in Erinnerung. Natürlich Klassenerhalt in Darmstadt.
Ja,
Da am
mit Ebert,
allerletzten
genau.
Spieltag
Ja.
mit allem, was dazugehört und hinterher am Knust und leicht lediert war ich morgens um, ich weiß gar nicht, 5 oder halb 6 zu Hause und um 10 rief der erste Journalist an und hatte irgendeine Frage. Das hat mir wirklich wehgetan, muss ich sagen.
Glaube ich.
Aber der Kopf verhältnismäßig schwer. Ja, auch, also ich hatte ja so ein bisschen vielleicht das Glück oder das Pech, dass es sportlich in der Zeit, in der ich jetzt da war, ich bin 8 Jahre insgesamt ja da gewesen und davon 6 in der leitenden Funktion. Und es waren eher so durchwachsene Jahre. Ne? Das erste Jahr war richtig gut, knapp am Aufstieg oder an der Relegation irgendwie gescheitert. Danach ging das dann eher so ein bisschen den Berg runter. Und dann gibt es einmal dieses Darmstadt-Erlebnis und dann gab es aber auch die Saison, wo wir mit einer richtig, richtig guten Rückrunde das noch gerettet haben, was eigentlich im Winter keiner mehr geglaubt hat. Und da haben wir es, glaube ich, fix gemacht in Kaiserslautern. Ich meine,
Schnecke
Freitagsspiel oder
Kaller, ne?
so. Genau, und daran kann ich mich halt auch erinnern. Das war natürlich auch super. Was ich aber emotional ein wahnsinniges Erlebnis fand, war auf der ersten USA-Reise das Spiel in Detroit. Das war irgendwie die Fanszene da, die sind total eskaliert, das war richtig super. Also ganz toller Support, ganz toller Empfang von den Leuten. Ein ganz schlimmer, also ich glaube für den Fußballtrainer ein ganz schlimmer Fußballplatz, irgendwie so hart Plastik gefühlt irgendwie, aber das war richtig super. Also das war was wirklich in Erinnerung bleibt. Und wir haben da noch so ein paar Videos von diesen vor allen Dingen gemeinsamen Feiern hinterher. Und das war echt cool, muss ich sagen.
Ich habe da auch die Doku drüber gesehen. Ihr habt ja einen wunderschönen Film gemacht, der auch ein bisschen länger geht, glaube ich, so 45, 45 Minuten, auch mit Tees dabei und so weiter. Und ich fand das schon sehr beeindruckend, wie St. Pauli dort quasi aufgenommen wurde und da erstmal gesehen, wie relevant das für viele Menschen auf der Welt sein kann, dieser Verein, ne?
Ja, absolut. Also der Film mit Tees war ja dann der zweite, also zur zweiten Fahrt irgendwie. Da gab es ja hinter so ein ganz lustiges Interview mit Oke noch, als so ein amerikanischer Rentner kommt und sagt, ey, du bist doch John Wayne. Und so. Und das war wirklich lustig, aber man hat halt gesehen, dass was der Verein tatsächlich bewirkt und was der Verein auch dahin für eine Strahlkraft hat. Ne? Das muss man tatsächlich sagen.
Ja, genau. Also da ist es mir auch wieder vor Augen geführt worden. Also wenn man so in dieser Hamburg-Blase ist, merkt man das ja nicht stetig so. Und ich finde, da kann man das ganz gut sehen an dieser Dokumentation. Gut, dann gerne wieder den Schweif rüber zu Werder Bremen. Ihr seid letzten Sommer nach 41 Jahren zum ersten Mal wieder in die zweite Liga abgestiegen. Ich fand, das sah lange Zeit ziemlich gut aus bei euch, eigentlich drin zu bleiben. Also ihr hattet ja um den 29., 30. Spieltag immer noch 7 Punkte vor einem direkten Abstiegsplatz diesen Vorsprung gehabt und trotzdem seid ihr nachher abgestiegen, weil ihr einfach kein Spiel mehr gewonnen habt. Wie überraschend kam denn der Abstieg für dich dann, als es wirklich feststand?
Ja, das war echt eine total surreale Situation, weil das Spiel ist zu Ende und es ist einfach still. Es ist total still im Stadion. Es waren natürlich jetzt nicht viele Leute da, ne? Es waren, ich glaube, 100 Zuschauer waren zugelassen oder 200, das weiß ich nicht genau. Und es war totale Stille. Und es kam noch dazu, die Gladbacher hatten, glaube ich, auch ihr Ziel verfehlt. Wir waren abgestiegen und das ist da allen so bewusst geworden. Es war ja ein Prozess. Wir haben ja, ich weiß gar nicht genau, wann das war, ich glaube am 20. Spieltag gegen Bielefeld gewonnen, in Bielefeld, 2-0. Und hatten da dann 11 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, glaube ich. Und da war für alle irgendwie so das Gefühl, wow, das war jetzt richtig super, das war ein wichtiger Schritt, wir mussten im Sommer bei der Mannschaft irgendwie schon wirklich so Leistungsträger noch abgeben und so, aber das haben die sich echt gut erspielt, erkämpft und danach gab es dann noch einen Punkt gegen Freiburg und noch einen Punkt gegen Köln und dann haben wir noch gegen Frankfurt gewonnen und so und das war irgendwie alles so auf dem Weg. Und dann auf einmal von den letzten 10 Spielen einen Punkt geholt. Und das war so ein schleichender Prozess. Erst war das so zu begründen, okay, Dortmund gespielt, Leipzig gespielt, Bayern gespielt, ja, da holst du auch nichts, Wolfsburg, ja, auch nicht. Nur wir kamen da nicht mehr raus. Also es hat sich so eine Dynamik entwickelt und dann sitzt du dann in der letzten Woche, das war dann halt auch diese Corona Quarantäne-Situation, dass wir nach dem Spiel in Augsburg, vorletzter Spieltag, dann nach Basinghausen in dieses Corona-Trainingslager gefahren sind, auch abgeschottet von allem, dann den Trainerwechsel noch dabei, dann kam Thomas Schaaf mit Wolfgang Rolf und so und die haben doch mal alles versucht, der Mannschaft da mitzugeben und es hat am Ende nicht geklappt und es ist ja, total frustrierend, total ernüchternd gewesen. Es ist irgendwie schockierend gewesen und es ist, es wäre vermeidbar gewesen, wahrscheinlich. Aber wie das im Fußball so ist, da zählt dann kein Konjunktiv. Wenn du am Ende unterm Strich stehst, dann steigst du halt ab und das ist uns im Jahr davor noch glücklicherweise eine Relegation gut gelungen, da dem Ganzen von der Schippe zu springen mit 2 Unentschieden, aber hat dann leider in der Spielzeit nicht mehr gereicht und dann musste Werder nach 41 Jahren das erste Mal in die zweite Liga gehen und das ist was echt schwierig ist, ne? Also du merkst es in der Stadt, du merkst es an den Leuten, das ist für die halt totales Neuland und das ist auch vielleicht noch so ein Unterschied zu den also wenn wir vorhin darüber gesprochen haben, welche Unterschiede es gibt zwischen St. Pauli und zwischen Werder. Bei St. Pauli gibt es auch Redakteure, die ganz lange schon dabei sind und die ganz viele Sachen schon mitgemacht haben und so weiter und so fort. Und bei Werder ist es halt genauso. Und da sind aber die Leute sind dann halt dabei seit 99 oder 2000. Die haben dann Pokalsiege, Champions League, Double gewonnen und so. Und die spielen ja zweite Liga. Das ist für die natürlich auch irgendwie ein Kulturschock in gewisser Weise.
Klar.
Und das bedarf dann halt irgendwie ja, erstmal einer gewissen Anpassung.
Also das ging mir selbst ja auch so. Also ich als Kind, Jugendlicher kannte ich Werder Bremen ja immer nur als die, also A, im Pokal immer ziemlich gut, aber auch in, immer so ein bisschen mit um die Meisterschaft auch gespielt, auch mal gewonnen, UEFA Cup Auftritte und so weiter. Also das war ja immer auch ein großer Verein in Deutschland, also unter jahrelang unter den Top 3 bis 5, würde ich sagen. Und das ist dann schon, ja, sehr ungewohnt nach 41 Jahren dann, ja. Aber ich habe mich auch ein bisschen gefreut, weil ich finde diese zweite Liga ja von den Namen her ziemlich attraktiv. Ich, das wirst du anders sehen wahrscheinlich, aber ich persönlich...
Ich hätte mir das tatsächlich auch aus der Distanz von erster zu zweiter Liga gut angucken können. Mm. Aber es ist natürlich tatsächlich so, dass die zweite Liga ein ja wirklich sehr attraktiv ist, dadurch sicherlich auch sehr spannend ist und ich bin wirklich auch ernsthaft sehr gespannt, wie das Ganze am Ende ausgehen wird.
Mm, ja. Wenn man über den Abstieg bei euch redet, dann muss man auch über diesen ganzen Sommer eigentlich mal miteinander reden, wo halt permanent über die Medien kolportiert wurde, wie schlecht es euch finanziell geht. Nun ist es so, für mich natürlich als Außenstehender ist das immer sehr schwer einzuschätzen und was die Medien draus machen, wissen wir auch immer nicht oder weiß ich halt nicht. Und das Einzige, was ich sehe, dass ihr 34 Millionen eingenommen habt durch Verkäufe für Rashica, Augustinsson, Sargent und die beiden Eggesteins und demgegenüber nur 4 Millionen ausgegeben habt, unter anderem das meiste für Marvin Ducksch, bleibt also eigentlich ein Überschuss von knapp 30 Millionen, wo sich ja eigentlich jeder Zweitligist irgendwie die Finger nach lecken würde, also mal vielleicht abgesehen Schalke oder HSV, die das Geld auch zum Kompensieren nehmen mussten. Kannst du ein bisschen was dazu sagen? Wie ist es gerade bei euch? Wie war es im Sommer? Wie ist die Ausgangslage bei euch finanziell?
Naja, also es war für uns fundamental wichtig und auch durch den Aufsichtsrat klar vorgegeben, dass wir Transferlöse in der Größenordnung erzielen müssen. Und dazu auch das Gehaltsniveau im Profibereich auch nochmal drastisch senken. Weil am Ende des Tages haben Corona-Krise und der Abstieg Werder rund 70 bis 75 Millionen Euro gekostet. Und wir haben durch Fremdkapital ungefähr 40 Millionen eingenommen und mussten die Lücke dann aber noch irgendwie schließen. Und daher war das von den mit den Transfererlösen absolut notwendig, damit das Ganze am Laufen gehalten werden konnte. Und das hatte natürlich dann zur Folge, dass wir, ich glaube, das war in der Woche vor dem Osnabrück-Pokalspiel, ich glaube, 5 Spiele abgegeben haben. Die waren dann also von jetzt auf gleich nicht mehr da.
Ja, und genau. Und die haben ja auch noch gespielt, die ersten zwei, drei Spieltage, ne?
Ja, ganz genau. Wir haben ja in den ersten Wochen noch mit Yuya Osako gespielt und mit Maxi Eggestein und mit Josh Sargent, Johannes Eggestein war im Kader und so weiter und so fort. Und die sind dann halt sukzessive alle verkauft worden. Und wir haben ja auch am Ende der Transferperiode noch mit Mitchell Weiser, mit Roger Assalé und mit Marvin Ducksch so in den letzten 3-4 Tagen auch nochmal 3 neue dazugeholt. So dass der Kader, ich sage jetzt mal, zum Trainingsstart und der Kader zum Transferende auch nochmal ein anderes Gesicht bekommen hat. Und das hat dann natürlich zur Folge, dass es bei uns jetzt erstmal darum geht, diesen Wiederaufbau, den man nach so einem Umbruch im personellen Bereich vollzogen hat, den erstmal vernünftig auf die Bahn zu bringen, um dann hinterher auch hoffentlich bald wieder bessere Ergebnisse zu erzielen als zuletzt.
Ja, da stelle ich mir auch super schwierig vor. Also das, was ich von außen wahrgenommen habe, ist, wo man denkt, okay, jetzt haben die eigentlich ihren Kader, aber dann gehen nochmal 4 Leute davon, die schon Stamm gespielt haben und müssen sich eigentlich komplett neu einspielen und sind ja immer noch in diesem Prozess wahrscheinlich auch.
Absolut, also das ist genau das Ding und das macht es halt für uns im Moment auch echt schwierig, muss ich ehrlicherweise sagen. Also es gab ja ein paar ganz gute Spiele, es gab aber jetzt auch so weniger gute Auftritte und das ist schon ein Stück weit dem geschuldet, dass sich die Mannschaft wirklich finden muss und dass wir viele neue Spieler integrieren mussten. Dann hast du einen neuen Trainer, der hat dann quasi seine neue Spielidee auch implementiert und so. Also das sind alles Dinge, die jetzt, ich sage jetzt mal, in einer Situation, hätten wir diesen Abstiegs- oder den Zweitligakader nach dem Abstieg ähnlich wie Schalke schon sehr viel frühzeitiger planen können. Oder wie es der 1. FC Köln vor ein paar Jahren hatte, wo die schon zur Winterpause eigentlich wussten, das wird nichts mehr mit dem Klassenerhalt, dann wäre es ein bisschen einfacher gewesen. Aber bei uns wäre sozusagen mit dem letzten Spieltag war ja noch alles drin. Wir hätten drinbleiben können, wir sind aber dann eben auch hätten auch direkt absteigen können, was dann eben auch passiert ist. Und so war das mit den Planungen dann halt auch ein bisschen schwieriger, ne? Dann dadurch, dass wir diesen finanziellen Druck hatten, erstmal verkaufen zu müssen, bevor wir kaufen konnten, gab es natürlich auch viel Unruhe im Verein. Da wurde dann Frank Baumann massiv angezählt zu Beginn der Transferperiode. Das hat man dann zum Ende hin, gerade durch den Transfer von Marvin Ducksch und Mitch Weiser, wieder so ein bisschen korrigiert. Aber das war schon eine relativ unruhige Zeit, muss
man sagen. Ja, man hat auch das Gefühl gehabt, dass der unfassbar großen medialen Druck unterlegen war in der Zeit und sich immer rechtfertigen musste eigentlich bei jedem Interview, was er da gerade eigentlich macht. Und ich glaube, klar, ihr habt einen Plan gehabt, aber das will man auch nicht immer so dann irgendwie kundtun wahrscheinlich in dem Augenblick, ne?
Naja, und es hat sich in der Zeit halt auch rausgestellt, dass... Also es gab verschiedene Angebote für verschiedene Spieler. Und wir hatten zum Beispiel für Josh Sargent ein Angebot aus der Bundesliga, dass wir hätten 6 Wochen oder 8 Wochen bevor, oder ja, ich glaube 6 Wochen bevor wir ihn dann schlussendlich verkauft haben, das hätten wir machen können. Dann hätten wir aber nur die Hälfte von dem eingenommen, was wir schlussendlich durch den Transfer nach England realisieren konnten. Gleiches gilt für Ludwig Augustinsson. Der hatte auch ein Angebot. Da hätten wir ihn aber für sehr schmales Geld abgegeben. Und 6 Wochen später hatte Sevilla sich dann interessiert gezeigt und hatte mit einem deutlich höheren Angebot das Ganze geregelt. Also das war schon eine, glaube ich, wirklich sehr herausfordernde Zeit für Frank Baumann, weil er ja immer überlegen muss, okay, dann verkaufe ich den jetzt für kleineres Geld, muss dann aber noch 2 Spieler mehr verkaufen, um das wieder zu kompensieren. Weil wenn ich für einen Spieler 10 Millionen kriegen könnte oder die Aussicht darauf hätte, ihn aber für 5 verkaufe, muss ich die Differenz ja irgendwie ausgleichen. Und dann hätte man wahrscheinlich noch den einen oder anderen weggeben müssen und so. Und das ist, das war schon vor dem Hintergrund dieses Spardrucks, den wir halt hatten, war das wirklich schon eine beachtliche Leistung, dass es am Ende so gekommen ist, dass wir auf diesen Nettoerlös von 30 Millionen Euro gekommen sind.
Würde ich auch jetzt mal sagen, also das ist auch die hohe Kunst irgendwie, dann unter so einem Druck das auszuhalten und nicht gleich beim erstbesten Angebot dann sozusagen einzusteigen. Ne?
Genau.
Okay. Abgesehen von all diesen Widrigkeiten, die du natürlich ja auch wusstest, mitbekommen hast und noch näher dran warst als viele andere, mit welchen Erwartungen bist du denn in diese Saison gestartet? Also was war für dich so oder ja, was waren deine Zukunftsaussichten für den Verein, für die Mannschaft?
Also am Ende man ist ja in diesem Prozess halt drin, ne? Also man kriegt dann ja mit, okay, um den gibt's Gerüchte, der wird uns verlassen, der will auf jeden Fall weg, der könnte eventuell sich vorstellen zu bleiben und so. Und das ist wie so ein Puzzlespiel, wo du dann hinterher denkst, okay, wenn der bleibt und der vielleicht kommt und so, dann könnte das eventuell. Und am Ende ist es so, dass die Frage an mich jetzt sozusagen, dass ich schon den Weg da mitgehe und sage, okay, wir müssen erstmal gucken, dass wir das Ganze stabilisieren, dass wir den Wiederaufbau mit der Mannschaft hinbekommen. Ich hätte natürlich überhaupt nichts dagegen, wenn wir in diese Saison wieder aufsteigen, gar keine Frage, aber die letzten Spiele haben einfach gezeigt, dass das total schwer ist und meine Erwartung war natürlich größtmöglicher Erfolg, schnellstmöglicher Erfolg, aber schon wissend darum, dass das einfach nicht leicht wird, gerade auch wenn man sieht, wie auch andere Vereine und andere Mannschaften aufgestellt sind.
Mhm. Ja, schwer wird auch das kommende Spiel von euch, das Heimspiel gegen St. Pauli. Dann nochmal Richtung St. Pauli guckend. Also wie sehr verfolgst du denn diese Spiele von St. Pauli überhaupt noch? Also ich gehe mal davon aus, wenn du in Hamburg wohnst, wahrscheinlich doch noch. Und wenn du so lange da warst, wirst du auch noch ein bisschen Herz verloren haben an St. Pauli, tippe ich mal.
Naja, also am Ende ist es so, wenn ich hier bei uns aus dem Fenster schaue und im Stadion das Licht an, dann sehe ich das, weil wir halt 700 Meter entfernt wohnen vom Millerntor. Klar gucke ich mir die Ergebnisse an, klar gucke ich mir auch Zusammenfassungen an und meine Familie geht sehr regelmäßig zu den Spielen und bei mir ist es halt so, wenn ich die Zeit habe, jetzt am Wochenende haben wir parallel gespielt, dann geht es natürlich nicht, aber wenn ich Zeit habe, gehe ich natürlich auch immer noch gerne ins Stadion, gar keine Frage. Und ich habe mich über den Derby-Sieg zum Beispiel, da hatte ich auch das Glück, dass ich im Stadion sein konnte, habe ich mich natürlich auch total gefreut, gar keine Frage.
Ja, okay, du bist also noch doch relativ nah dran an St. Pauli, also schon allein wohntechnisch auch. Wenn du dir aus diesem ja schon super erfolgreichen Team, was wir gerade haben, einen Spieler aussuchen könntest für Werder Bremen, welcher wäre das?
Also am Ende ist es, glaube ich, so, dass, wenn man die Möglichkeit hätte, so einen Typen wie Guido Burgstaller zu bekommen, dann sollte man das wahrscheinlich machen, glaube ich. Also losgelöst, glaube ich, also ich kann das auch nur aus der Ferne, ich kenne den nicht und ich habe irgendwie das nur so aus der Ferne, ist so mein Gefühl, dass der für St. Pauli ein Schlüsselspieler ist, dass der mit seiner Art Fußball zu spielen, mit seiner Art sich in die Mannschaft einzubringen, eine ganz wichtige Funktion hat. Und ich glaube, solche Typen wie ihn, die kann jede Mannschaft gebrauchen. Und ich glaube einfach, dass er jeder Mannschaft gut tut. Und Tore schießen kann er auch. Also der hat so mehrere Facetten, wo ich sagen würde, das kann man total gut gebrauchen.
Ja, also sehe ich genauso oder sehen wir ja auch bei St. Pauli so. Ne? Es ist ja nicht nur die reinen Tore, es ist die Präsenz auf dem Platz, auch wenn man mal zurückliegt, wie er sich dann gibt. Und das, was neben dem Platz passiert, würde ich ihm jetzt nur mal unterstellen, aber ich glaube, da ist er wahrscheinlich auch nicht der Verkehrteste.
Den Eindruck habe ich auch. Also das ist zumindest das, was ich so mitbekomme, dass er da auch wirklich eine ganz wichtige Rolle einnimmt.
Ja. Gut, Samstag kommen wir mit knapp 4000 Leuten nach Bremen. Karten gab es erst relativ spät. Du sagtest auch schon, du bist in dieser ganzen Ticketing-Thematik gar nicht so drin. Aber wir hatten schon drüber gesprochen im Vorgespräch. Also das ist eigentlich genau wie bei St. Pauli, dass man da auch immer lange Gespräche ausfechten muss mit den jeweiligen Gesundheitsämtern. Deswegen kann man einfach mal sagen, kamen die Karten hier ja auch ein bisschen später an. Aber das hatten wir eigentlich bei St. Pauli ja auch schon zwischendurch, dass wirklich erst Karten ein paar Tage vorher freigegeben worden.
Ja, genau. Sind, es gibt dann immer wieder die Gespräche mit den Behörden, mit denen wir tatsächlich auch extrem gut zusammenarbeiten bei Werder. Und dann ist es halt eben zeitlich manchmal ein bisschen enger. Aber ich glaube und ich hoffe, dass wir am Samstag ein volles Haus haben. Irgendwie, also wir werden gegen Heidenheim 30.000 im Stadion, das war schon super. Und ich hoffe jetzt, dass wir vielleicht sogar ausverkauft hinkriegen mit 42.000. Das wäre natürlich dem Spiel und dem ganzen Rahmen entsprechend toll, wenn das klappen könnte.
Ja, ich glaube, das wird bei uns dann jetzt auch dann im nächsten Heimspiel gegen Sandhausen ist das wahrscheinlich auch in die Richtung gehen, obwohl ich mir da jetzt nicht vorstellen kann, dass es ausverkauft ist, weil dann der Gegner vielleicht nicht so attraktiv ist, aber bei uns wurde das ja auch jetzt sukzessive gesteigert, am Wochenende 22.000 gegen Rostock und ich glaube jetzt die nächste Hürde, die dort fallen wird, ist einfach, dass sie das komplett aufmachen, glaube ich, und auch die normalen Dauerkarten wieder zum Einsatz kommen, die ja ausgesetzt waren und das kennst du sicherlich, die Thematik auch, ne?
Ja, ich, also wir haben hier im Haushalt auch zwei Dauerkarten, von daher.
Ja, klar, okay. Ja, gut. Okay, also wir freuen uns mit knapp 4000 Menschen nach Bremen zu kommen am Samstag unter 2G-Bedingungen und vermutlich auch dann dort ein ausverkauftes Stadion vorzufinden. Also wenn ich sehe, wie heute das Kartenkontingent weggeschmolzen ist, als ich mit meinem Dauerkartenstatus zugreifen konnte, und das genauso in Bremen ist, die, wie soll ich sagen, also die Lust auf dieses Spiel, dann wird es auf jeden Fall ausverkauft sein, kann ich mir vorstellen.
Und das hoffe ich auch, ja, absolut. Also in Bremen merkt man auch, das ist natürlich dann schon ein besonderes Spiel. Es gibt ja da eine relativ große Nähe, auch in den Ultragruppen und so. Und ich glaube, das ist echt, ja, dass es wirklich ein sehr cooles Spiel werden wird.
Ein bisschen überrascht war ich über meine 44-Euro Sitzplatzkarte, aber das einfach mal als angewandte Wirtschaftshilfe habe ich das abgehakt.
Das ist total freundlich.
man hat ja auch gesehen. Also meine Theorie war ja, ich gehe auf Sitzplätze, weil die vielleicht gar nicht so begehrt sind, ob der Preispolitik, aber die sind so schnell weg gewesen. Also da gibt es kein Halten gerade. Ich glaube, das macht natürlich auch die sportliche Situation bei uns, dass möglichst viele hinwollen und das ist einfach nah dran. Und du machst den Weg ja eh jeden Tag fast, ne?
Ja, genau. Also ich bin nahezu jeden Tag in Bremen. Ich pendel hier mit dem Zug. Und ja, das ist anstrengend manchmal, aber manchmal ist es auch irgendwie ganz, ganz cool, weil ich dann irgendwie schon Sachen wegarbeiten kann oder einfach mal auf dem Rückweg auch Gelegenheit habe, eine Serie zu gucken oder sonst irgendwas zu machen oder zu lesen oder Musik zu hören oder so, wo ich sonst halt nicht so viel zu komme. Also von da ist es, passt das alles schon ganz gut.
Okay. Ich würde dir gerne noch einen Tipp abbringen für Samstag.
Ja, also am Ende des Tages ist mir das Hemd näher als die Hose, bei aller Sympathie für den FC St. Pauli und der Nähe hier, auch der rein geografischen Nähe, hoffe ich natürlich auf einen Werder-Sieg. Da St. Pauli sicherlich ein Tor schießen wird, wird es am Ende aber trotzdem 3-1 für Werder.
3-1, okay. Ja. Dagegen stehen unsere 24-4-3 Tore aus den letzten 6 Spielen, 6 Siege.
Es muss doch irgendwann mal eine Serie reißen.
Ja. Ich würde jetzt auch mal direkt in den Tiefstapelmodus übergehen und ich würde ein 2-2 tippen, auch aufgrund des Pokalspiels morgen Abend. Da habt ihr einen Vorteil, ihr seid in der ersten Runde schon gegen Osnabrück ausgeschieden.
Genau, wir sind spielfrei jetzt, ja. Genau.
Ihr seid spielfrei, das verwehrt euch ordentlich Kohle vielleicht, wenn ihr da ein bisschen weitergekommen wärt, was auch schmerzhaft ist wahrscheinlich für euch, aber da habt ihr jetzt auf jeden Fall mehr Regenerationszeit, ne, bis Samstag.
Ja, aber ich glaube, also keine Ahnung, ich glaube einfach, dass St. Pauli momentan so einen Lauf hat, dass da die Beine nicht so sonderlich schwer sind, ehrlicherweise. Und ich glaube, Schulle ist da schon mit sehr wachem Auge unterwegs und weiß, wie er wen, wann, wo aufstellt und wie er da die Belastung steuert und so. Also
das Gefühl habe ich auch, dass da das Trainerteam oder das ganze Funktionsteam sehr, sehr gut funktioniert mittlerweile. Also du kennst das auch noch von früher, aus den früheren Zeiten, wie viele Verletzte wir immer haben oder hatten. Das ist ja doch schon gefühlt viel, viel besser geworden. Also in diesem ganzen Jahr ja eigentlich. Also klar, es gibt immer mal Verletzte, Langzeitverletzte, aber das sind nicht mehr so diese großen hier mal 10 eben oder 11 oder 12, die verletzt sind, sondern schon deutlich weniger. Ja, Christoph, dann möchtest du noch was loswerden an die Millanton-Hörerschaft, an den Verein, an die Fans?
Boah, das ist jetzt kommt jetzt ein bisschen überraschend. Nee, eigentlich, also das, was man sonst auch immer sagt, ne? Bleib gesund, bleib stabil, bleib antifaschistisch.
Ja.
Habe ich eigentlich nicht.
Reicht mir, finde ich super. Geh ich komplett mit. Vielen, vielen Dank, Christoph, für deine Zeit heute Abend. Und,
sehr gerne.
Genau, wir machen heute das vor dem Spielgespräch. Nächste Woche nach dem Spiel gibt es einen anderen Gesprächspartner. Und ich sage erstmal vielen Dank für deine Zeit. Du hast ja momentan sicherlich so super viel um die Ohren mit deiner neuen Position. Und umso mehr freue ich mich darüber, dass wir es heute Abend hinbekommen haben mit dem Gespräch.
Sehr gerne, habe mich sehr gefreut.
Gut, und den HörerInnen wünsche ich eine schöne Woche. Ich persönlich freue mich super auf Samstag und dann mit knapp 4000 St. Pauli-Fans im Stadion zu sein. Ich sage bis dahin, Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.